Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 21. Juli. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Woche. Wir starten heute in dieser Podcast-Folge mit dem Thema Brücken. In Castrop-Rauxel gibt es da nämlich mehr als eine, die ja eigentlich ausgetauscht werden müsste. Und wir sprechen übers Klima. Wir können nämlich auf 140 Jahre Daten zurückblicken, die zeigen, dass der Klimawandel auch in Castrop-Rauxel angekommen ist. Zwei spannende Themen also, aber bevor wir durchstarten, geht's in die Kurznachrichten. Stadtgeschichte. Die Stadt hat die Gedenkstätte der Schlossherren von Bladenhorst saniert. Auf dem Waldfriedhof sind die alten Grabplatten nun in einem geschlossenen Raum von außen zu bestaunen. Die zuvor offene Gebäudeseite ist nun durch eine Glaswand geschlossen und die Platten wurden auch nochmal gereinigt. Spendenaktion. Der dreijährige Noel aus Castrop-Rauxel wurde viel zu früh geboren und lag die ersten zwei Monate seines Lebens auf der Intensivstation und erlitt da eine Hirnblutung. Bis heute kann er deswegen nicht gut laufen. Eine OP, die könnte ihm helfen, ist aber sehr teuer. Der Hof Menken hat deswegen eine Spendenaktion ins Leben gerufen und Gugelhupf für Noel verkauft. 5.500 Euro wurden so in einer Woche eingenommen, die direkt an Noel und seine Familie gehen. Sparkassenbus. Er parkt vor Ex-Geschäftsstellen. Eine Tür geht auf, eine Klappe hoch und fertig ist die mobile Sparkassenfiliale auf Zeit. In dem Bus kann man alles machen, was man auch sonst in einer Sparkassenfiliale machen könnte. Es gibt zum Beispiel auch einen Sparkassenautomaten. Seit dieser Woche tourt diese neue mobile Filiale durch den Kreis Recklinghausen. Wann der Bus zu welchen Uhrzeiten in Castrop-Rauxel hält, könnt ihr in dem Text nachlesen, den ich euch verlinke. Marode Brücken sind in ganz Deutschland ein Problem und auch bei uns ist das ein Riesenthema, dass es Brücken gibt, die einfach das Gewicht nicht mehr tragen können, das sie eigentlich tragen müssten. Tobias Weckenbrock, der hat sich das mal angeschaut. Tobi, welche ganz prominenten Beispiele gibt es denn hier bei uns in der Umgebung?
Also wir haben ja deutschlandweit von der Sperrung auf der A45 und der Sprengung der Autobahnbrücke gehört. Wir können ein bisschen näher an Castrop-Rauxel ranzoomen. Dann haben wir hier die A43 zwischen Recklinghausen und Herne, wo es also Sperrwerke gibt, damit da keine 40 Tonner mehr über die Brücke fahren. Aber wir können auch im Stadtgebiet schauen. Und es gibt so, ich sag mal, ungefähr 30, ein paar mehr Brücken, die für den Straßenverkehr, aber auch für den Fußgänger- und Radverkehr relevant sind im Stadtgebiet. Und auch unter diesen Brücken gibt es, naja, ich sag mal, Problemfälle.
Welche sind das denn, die ganz besonders schlimm sind?
Ja, also ich bin in der vergangenen Woche mit dem Fahrrad nochmal durch die Stadt gefahren. Das mache ich öfter, wenn ich zu Terminen raus muss. Und da bin ich über die Grutholzstraße gefahren. Da gibt es eine Brücke hinterm Netto von der Pallasstraße aus dann Richtung EVK zwischen den Feldern lang. Auf der Grutholzstraße eine Brücke über die A42. Eigentlich sieht die, wenn man so drüber fährt, erstmal richtig super aus. Aber da gibt es jetzt ein neues Bauwerk. Das sind so, ich sag mal, ganz seltsame Metallschienen. Und wenn man da so drüber fährt, denkt man, fährt hier eine Sommerrodelbahn lang oder was soll der Quatsch? Oder eine Achterbahn? So, nein, das ist eine Verengung der Straße, nur noch auf eine Spur, weil diese Brücke offenbar den schweren Verkehr nicht mehr trägt. Jetzt ist diese Brücke nicht so mega verkehrsrelevant, weil sie führt eigentlich nur zu einem kleinen Wohngebiet am Wildgehege im Grutholz und ansonsten ist sie nicht allzu verkehrswichtig. Aber man sieht hier, also es ist kein Geld für die Sanierung da. Darum überlegt sich dann der Baulastträger einer solchen Brücke, diese Brücke zu sichern, indem er da also das Durchfahrverbot verhängt für große Fahrzeuge oder eben den zweispurigen Verkehr unterbindet. Das kennen wir auch in Ickern, zum Beispiel an der Horststraße. Das ist die wohl schlimmste Brücke im ganzen Stadtgebiet, was den Bauzustand angeht, über die Emscher. Diese Brücke ist schon seit mehreren Jahren, da stehen so Betonpöller rechts und links am Rand und die ist dann verengt auf 2 Meter Breite und man darf nur drüber fahren, wenn man nicht 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht überschreitet. So, und diese Brücke ist einfach richtig kaputt, aber es wird einfach nichts gemacht, außer den Verkehr da zu behindern, in Anführungsstrichen.
Wir haben also jede Menge kaputte Brücken, die ein echtes Problem sind. Jetzt könnte man ja sagen, ja, dann tauschen wir sie halt aus, ne? Neue Brücke drauf.
So, und dann sind wir beim Thema Geld und dann sind wir bei einer Prioritätenliste und dann sind wir dabei, dass natürlich kein Geld da ist. So, die öffentliche Hand, Castrop-Rauxel ist eine verschuldete Kommune, der Kreis Recklinghausen, verschuldeter Landkreis, das Land NRW, der Bund, überall ist also jetzt das Geld nicht so locker, dass man sagen könnte, gut, Brücke abreißen, neu bauen. Das wird gemacht an einer Stelle und zwar wahrscheinlich 2025 oder 26 an der Wartburgstraße. Die verbindet da ja ganz im Norden die Stadtteile Habinghorst und Henrichenburg. Und da überquert die Wartburgstraße kurz vor Henrichenburg die Emscher. Und da soll tatsächlich die Brücke abgerissen und neu gebaut werden. Nicht, weil diese Brücke so ultramarode wäre, sondern weil es da einfach geplant ist, die Straße zu verbreitern, um den Radverkehr da besser drüber herzuführen. Auf der anderen Seite aber auch den Emscher Radweg zu verbessern, indem man da also den Emscher Radweg unterhalb dieser Straße weiterführt und dann ins Emscherland rein, sprich in den Park, der da entstanden ist, wo auch der Sprung über die Emscher gebaut werden soll. Das ist sicherlich eine der prominentesten Brücken, die in Castrop-Rauxel ja gerade gebaut werden. So, also
die hoffentlich nicht direkt marode wird.
Ja, das ist eine Frage, die man sicher stellen darf. Das ist eine sehr aufwendige Stahlkonstruktion. Wir haben in Castrop-Rauxel noch eine andere Brücke, die in etwa, ja, ich sag mal so von der Bauart nicht, ich kenne mich jetzt natürlich ingenieurstechnisch nicht aus, aber so ein bisschen vergleichbar ist, das ist der sogenannte Krickesteg, der führt über den Altstadtring von der Altstadt rüber vom Widomer Platz aus in den Erienpark und diese Brücke war auch schon öfter mal ziemlich marode, obwohl sie jetzt gar nicht so ultra alt ist. Also da gibt es so manche Brücke im Stadtgebiet, wo schon seit Jahrzehnten dicke 40 Tonner Tag für Tag drüber herfahren, die das besser aushalten als jetzt zum Beispiel dieser Krickesteg, der eigentlich nur eine Fußgängerbrücke ist. So, das wird der Sprung über die Emscher auch, kostet viele Millionen Euro, soll ein Prestigeprojekt, ein Leuchtturmprojekt sein und ich glaube ja auch, dass es solche Bauwerke in der Stadt braucht. Also ich halte es gar nicht für Quatsch, da jetzt so eine Brücke hinzubauen, aber natürlich ist die Kritik dann oft groß, wenn man sieht, da wird so eine tolle Prestigebrücke gebaut, nur für Fußgänger und Radfahrer, aber auf der anderen Seite im Stadtgebiet gibt es Brücken wie an der Horststraße, jetzt an der Gutholzstraße, die gammeln so vor sich hin. Da wäre vielleicht das Geld viel besser investiert.
Wann sind denn die anderen Brücken dann dran? Also die über die Wartburgstraße wird jetzt gemacht, aber ja nicht primär, weil sie marode ist. Wie sieht es für die anderen aus?
Ja, also da waren wir im B3-Ausschuss, Betriebsausschuss 3, das ist eine politische Veranstaltung, also ein Teilausschuss, ein Fachausschuss des Stadtrates, das war Ende April und da wurde ein Brückenzustandsbericht vorgestellt. Das bedeutet, im Herbst 2022 hat sich ein Ingenieursbüro alle Brückenbauwerke angeguckt. Das wird so alle 3-4 Jahre turnusmäßig gemacht und dann so auf Standfestigkeit, so dann werden die Fugen gecheckt, die Pöller, worauf die Brücken stehen und so. Das wird also alles sehr aufwendig geprüft, um eben ja große Unglücke, wie zum Beispiel das in Genua, wo einfach dann eine Brücke einstürzt, natürlich irgendwie zu vermeiden, klar. Und diese Brückenprüfung wurde im Frühjahr in diesem B3-Ausschuss vorgestellt. Das ist dann Sache des EUV-Stadtbetriebs, der für diese Brückenbauwerke dann in der Stadt selbst zuständig ist. Und Michael Werner, der Chef, hat da also Einblicke gegeben in die Pläne mit den grob 30 Brücken, die es in Castrop-Rauxel gibt und für die die Stadt selbst zuständig ist. Und da hat er gesagt, ja, also mit diesen Autobahnbrücken, das ist jetzt nicht unsere Baustelle, das ist nämlich Thema der Autobahn Westfalen GmbH, also da ist ein anderer Straßenbaulastträger zuständig und da hat er tatsächlich für die Grutholzstraße gesagt, oh, da könnte man so grob mit 25 Jahren rechnen. Also das ist offenbar ein sehr, sehr weiter Zeitraum, in dem man da jetzt irgendwie denkt, diese Brücke möglicherweise mal sanieren zu wollen. Also da gibt es natürlich eine Prioritätenliste, es gibt sehr wichtige Brücken, wie die über der in der an der A45 bei Lüdenscheid, so da muss natürlich ganz dringend einen Neubau her, so kleinere Brücken wie die an der Grutholzstraße, die irgendwie nur so ein kleines Baugebiet dann mit dem Rest der Stadt verbinden und die auch noch gehen, eben nur einspurig statt zweispurig, die stellt man dann natürlich sehr, sehr weit nach hinten auf der Prioritätenliste und so kommt es dann dazu, dass da nichts passiert. So, Horststraße hat in diesem Brückenbericht die schlechteste Note bekommen, also absolut ungenügend, aber auch da heißt es, ja, erstmal gucken und so. Denn der Straßenverkehr läuft ja darüber, aber eben nicht der LKW-Verkehr, nicht der Schwerlastverkehr, sondern eben der, ich sag mal, Verkehr der Ortsansässigen, die an der Horststraße wohnen. Und man muss auch sagen, die Leute, die jetzt an der Horststraße wohnen, möglicherweise freuen die sich sogar, weil jetzt keine LKW mehr vor deren Haustür vorbeifahren seit einigen Jahren, dadurch, dass diese Brücke eben nur auf 2 Meter Fahrbahnbreite verengt ist, ne?
Was wäre denn der Worst Case, wenn man jetzt sagt, okay, irgendwann diese Brücke, die darf nicht mehr befahren werden, das ist viel zu gefährlich, da darf höchstens noch ein leichter Fußgänger drüber. Könnte es irgendwann dazu kommen, dass Brücken gesperrt werden und die Leute dann Umwege fahren müssen?
Naja, so ein Fall mit einer Komplettsperrung ist mir jetzt aus Castrop-Rauxel ehrlich gesagt nicht bekannt. Wenn man jetzt mal absieht, also in diesem Brückenbericht gibt es auch ganz kleine Brücken, wie so Holzbrücken im Goldschmiedingpark. Da war mal eine so marode, dass sie komplett gesperrt wurde. Das ist jetzt aber natürlich nur für Spaziergänger dann relevant, nicht so dramatisch vielleicht. Also insofern, dass richtig verkehrsrelevante Brücken gesperrt sind, kenne ich so aus Castrop-Rauxel nicht. Ich hatte jetzt mehrfach das Beispiel Horststraße. Es gibt noch eine A2-Brücke an der Rittershofer Straße, die ist auch verjüngt, also da dürfen auch nicht mehr so schwere LKW drüber fahren. Eine weitere Brücke in Herne, kurz vor Herne an der Holthauser Straße, auch eine Autobahnbrücke, die ebenfalls verschmälert wurde. Und wir kennen zum Beispiel die Kanalbrücke Lambertstraße, die Henrichenburg und Becklem verbindet. Da gibt es so einen Höhenbegrenzer. Also da gibt es so eine Traverse, die wurde davor auf beiden Seiten aufgebaut und sagt, große Autos dürfen hier nicht durchfahren. Und da haben wir es schon mehrfach erlebt in den letzten Jahren, dass da große Lieferwagen, zum Teil von der Post, aber sogar auch, glaube ich, mal ein Rettungswagen vor diesen Höhenbegrenzer geknallt sind und dann sich irgendwie festgefahren haben. Also auch die Brücke ist zwar nicht gesperrt, aber eben für große Autos nicht mehr befahrbar.
Also ein Thema, von dem wir noch sehr, sehr lange zehren können. Wir hören uns dann in 25 Jahren im Podcast, wenn wir wissen, wann die Brücken gemacht werden.
Ja, darauf freue ich mich schon.
Danke, Jovi. Wenn man mit Leuten über den Klimawandel diskutiert, dann kommt da oft ganz viel so persönliche Erfahrungen und Erinnerungen mit rein. Ne? Also früher hat es auch schon mal stark geregnet, früher waren die Sommer auch heiß oder so. Und deswegen ist es gut, wenn man sich bei solchen Themen dann Daten anschaut. Und zwar ganz genau anschaut. Und das hat Tobias Weckenbrock getan, der jetzt wieder für das zweite Thema hier ist. Tobi, du hast dich mal ganz tief in die Daten vergraben, die Wetterdaten für Castrop-Rauxel. Vielleicht bevor wir zu den Daten selbst kommen, wo kommen die denn her?
Sie kommen vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Das ist das LANUV. Und die haben herausgegeben einen Klimaatlas und so heißt auch die Website. Also wer mal Klimaatlas NRW googelt, der wird das, glaube ich, relativ schnell finden und kann sich dann selbst da quasi seine eigenen Daten, die er sich mal anschauen wollte, runterladen. Ist aber ein bisschen kompliziert und deshalb haben wir das mal ein bisschen aufbereitet, damit es auch schön anschaulich wird. Das Schöne daran ist, das sind wirklich sehr, sehr lokale Daten, sprich wir haben die Daten für Castrop-Rauxel und spektakulär finde ich, die reichen zurück bis 1880, also 140 Jahre Daten über das Wetter und wenn man also Daten über das Wetter auf 140 Jahre lang verfolgt, dann kann man sehr gut nachzeichnen, wie sich das Klima, und das ist ja ein anderes Wort als Wetter, wie sich das Klima also in unserer Region ganz lokal in Castrop-Rauxel verändert hat.
Womit wir dann bei den Daten und der Veränderung wären, wie sieht es denn da aus?
Also unterm Strich kann man sagen, es ist wärmer geworden, es ist seltener so richtig eisig geworden über längere Zeit und es regnet, da muss man jetzt aber die letzten 10 Jahre mal betrachten, weniger übers Jahr hinweg als früher oder in vergangenen Zeiten. Und das sind ja schon mal Erkenntnisse, die man immer mal so irgendwie so hört. Und ja, Klimakrise, Klimawandel, es wird heißer, who cares? Bei uns doch nicht. Das hört man ja öfter mal so in der Polemik. Ist aber tatsächlich jetzt auch statistisch zu belegen. Und wir haben jetzt eine ganze Zeitungsseite am Freitag veröffentlicht, wo man wirklich super auf 4 Grafiken, fünf Grafiken ganz toll selbst mal nachschauen kann, wie sich das so insgesamt entwickelt hat. Und wenn wir jetzt in so einem Hörmedium wie einem Podcast sind, kann ich jetzt natürlich nicht jede Zahl nennen, aber die Hauptgrafik ist die Jahresdurchschnittstemperatur in Castrop-Rauxel. Sprich, man hat also das Thermometer 24 Stunden, 7 Tage die Woche, also 365 Tage und Nächte im Jahr und schaut dann auf den Durchschnittswert und da liegt Castrop-Rauxel jetzt im Jahr 2022 bei 11,7 und im Jahr 1880 lag Castrop-Rauxel bei 8,5. Das ist also ein deutlicher Anstieg, der natürlich über die Jahre immer wieder Schwankungen erlebt und deshalb hat man jetzt keinen geraden Kurvenverlauf, sondern einen sehr zackigen. Aber man kann ja dann so grob, wenn man so eine Seite dann vor sich sieht, so eine Grafik, eine Tendenz erkennen und die ist halt eindeutig, dass sie nach oben geht.
Wer übrigens jetzt nicht so gerne in die Zeitung schaut, die Grafiken, die haben wir natürlich auch online aufbereitet, die verlinke ich euch. Oder ihr schaut in die Zeitung, wie euch das lieber ist. Also auch mit einem RN-Plus-Abo könnt ihr die Grafiken euch anschauen. Was ist denn mit den anderen Werten? Es geht ja beim Klima nicht nur um Temperatur.
Genau, besonders belastend sind ja die extrem heißen Tage. Du hast jetzt gerade von Hitzetagen oder Hitzeperioden gesprochen. Die Meteorologen oder Klimawissenschaftler oder Forscher, die haben verschiedene Definitionen, wann man von einem heißen Tag spricht. Ein heißer Tag ist dann, wenn innerhalb von 24 Stunden das Thermometer über 30 Grad klettert. Also wenn es über 30 Grad ist, kann man grob so als Definition einfach zusammenfassen. Und die Zahl der heißen Tage hat auf jeden Fall zugenommen. Das sieht man auf einer anderen Kurve. Während wir so in den 50er, 60er Jahren, da reichen also die Aufzeichnungen auch nur in Anführungsstrichen bis 1950 zurück, weil man das vorher einfach nicht erhoben hat. Da gibt es auch andere Werte, die erst ab 1950 erhoben wurden, nicht schon seit 1880. So, aber die heißen Tage, wir hatten jetzt im Jahr 2022 19, wenn ich das hier auf der Grafik richtig ablese. Und wir hatten so in den 50er Jahren oft Jahre, da gab es so 2, 3 heiße Tage nur im Jahr. Das hat sich also auch deutlich angehoben und gerade so, wenn man jetzt, sag ich mal, 2 Wochen lang richtige Hitze hat und auch die Nächte nicht runterkühlen unter 20 Grad, dann ist es auch natürlich sehr, sehr belastend, gerade für Vorerkrankte oder ältere Menschen, die können das dann einfach irgendwie auf Dauer auch einfach nicht kreislaufmäßig aushalten. So, dann gibt es noch Sommertage, das sind die Tage, wo es über 25 Grad ist, auch da erkennt man eine deutliche Zunahme, also es ist einfach häufiger der Fall, dass es 25 Grad und mehr ist. Könnte man jetzt als junger Mensch auch sagen, ja, ist doch toll, wenn es im Sommer mal 25 Grad oder wärmer ist. Aber auf der anderen Seite steht eben dann auch die Gefahr für Menschen, die damit eben nicht so easy umgehen können wie wir, die sich dann einfach gerne in den Park oder ins Freibad legen. Das ist jetzt also das Thema Temperatur. Es gibt auch super viele Daten zu kalten Temperaturen. Da lässt sich aber jetzt nicht so eine richtig deutliche Tendenz ablesen. Ja, es gibt tendenziell so in den letzten 20 Jahren weniger richtig Eistage. Eistage sind laut Definition die Tage, an denen in 24 Stunden das Thermometer nicht über 0 Grad Celsius steigt, also sogenannter Dauerfrost. Da gab es früher, so in den 60er Jahren sehe ich hier einen Ausschlag, da gab es mal ein Jahr, da gab es 45 Eistage in einem Jahr in den 60er Jahren. So in den letzten 10, 15 Jahren gab es vielleicht so 3, 4 Eistage im Jahresdurchschnitt und im Jahr 2022 nur einen. So, und dann gibt es noch Frosttage, das sind die Tage, wo es also mindestens zu einem Zeitpunkt unter 0 Grad ist. Auch da sieht man so eine leichte Trendabkehr, wo es also weniger wird. Da ist es aber nicht so eindeutig aus den Kurven ablesbar, dass sich da am Klima was ändert. Und beim Thema Niederschläge, da muss man vor allem auf die letzten 10, 15 Jahre schauen, denn da gibt es deutlich weniger Niederschlag als so im Gesamtschnitt der vorherigen 130 Jahre. Es gab also Jahre, so in den 60ern, da gab es 1200 Millimeter Niederschlag übers Jahr hinweg. Heute sind wir so im Schnitt bei 600, 700, maximal 800 Millimetern im Jahr. Und man kann also
Milliliter, oder?
Nee, Millimeter. Also das wird schon so gemessen in so einem, man hat ja zur Erhebung in so einer Wetterstation so ein kleines Röhrchen, sieht so ein bisschen aus wie ein größeres Reagenzglas, würde ich sagen. Und da wird dann immer in Millimetern gemessen. Also natürlich, wir würden das verlinken. Man kann da nochmal ganz genau auch reinschauen. So Daten auf der Tonspur wiederzugeben, ist eben schwer. Ich will aber deswegen auf diese grundsätzliche Tendenz einfach verweisen. Es wird wärmer, es gibt mehr heiße Tage, oft auch am Stück und es gibt in der Tendenz in den letzten 15 Jahren weniger Niederschlag als in den 125 Jahren davor.
Der Klimawandel kommt also auch in Castrop-Rauxel an und es sieht ja nicht so aus, als würde es jetzt in den nächsten Jahren eine krasse Trendumkehr geben.
Genau, Prognosen sind immer schwer, keine Frage, aber wenn man Trends abliest und wissenschaftliche Forschung betreibt, dann setzen sich halt Trends immer natürlich auch fort. Es gibt immer Ausschläge nach oben und unten, wie gesagt, es ist halt darum eine sogenannte Fieberkurve, das sieht man in den Diagrammen ganz, ganz toll, aber es lassen sich dann eben durchschnittlich Werte ermitteln und darum nehmen die Wissenschaftler auch oft so 30 Jahre Kohorten. Also man kann diese Daten auch immer in so 30 Jahren runterladen. Das sind, ich weiß jetzt den genauen Begriff nicht mehr, aber so Klimaperioden. Und wenn man jetzt die letzten 30 Jahre vergleicht mit den 30 Jahren von 1880 bis 1910, dann kriegt man eine etwas geglättete Kurve und geglättete Werte, wo also die jahreszeitlichen, die Jahresdifferenzen eben dann ausgeglichen werden. Und daran kann man dann doch sehr, sehr gut ablesen, wie sich das insgesamt entwickelt hat. Und dann gibt es einen Punkt noch, der bei uns in der Klimakrise, im Klimawandel immer eine große Rolle spielt. Das sind die sogenannten Starkregenereignisse, Unwetter. Es heißt ja, grundsätzlich gibt es einen stärkeren Hang zu Unwettern, wo sich also mehr zusammenbraut, als das möglicherweise früher der Fall war, wodurch dann Hochwasser entstehen, wodurch überflutete Keller entstehen. Wir haben da ja auch immer so Sachen wie Ahrtal und solche Katastrophen dann im Kopf, die uns da gleich einfallen. Da lässt sich anhand der Daten eigentlich nicht ablesen, dass es in Castrop-Rauxel in Anführungsstrichen schlimmer geworden ist. Also da gibt es die Maßeinheit Starkregentage mit größer 30 mm innerhalb von 24 Stunden. Und da kann man jetzt dran ablesen, dass es da eigentlich so 2, 3, manchmal auch nur einen Tag im Jahr gab, wo es so ein Starkregenereignis gab. Und da hat sich eigentlich sehr viel nicht verändert im Vergleich zu 1950er Jahren oder 60er Jahren. Man könnte so sagen, ab den 90ern verstetigt sich das. Da gibt es kaum noch Jahre, wo es gar kein Starkregenereignis mit mehr als 30 Millimetern innerhalb von 24 Stunden gab. Aber das wäre jetzt schon ein bisschen sehr, sehr dolle Kaffeesatzleserei. Also da erkennt man in den Daten eigentlich nicht, dass es da eine Dramatisierung oder eine Verschärfung gibt.
Vielen Dank, Tobi, für die vielen Infos. Die verlinken wir euch alle wie versprochen und dann könnt ihr euch die Grafiken mal ganz in Ruhe anschauen.
Viel Spaß dabei.
Danke, Tobi. Ihr könnt euch jetzt schon denken, was ich in der Veranstaltungsecke sage. Es sind immer noch Ferien und deswegen ist in Castrop-Rauxel nicht so viel los. Am Samstag findet allerdings das Jaguar-Treffen statt. Die Jaguar Association hat sich das Schloss Bladenhorst als Ort für ihr British Picnic ausgesucht. Um 13 Uhr geht es los und da können auch Leute hin, die nicht Mitglied in dieser Association sind und da kann man sich dann ganz viele Jaguar angucken. Also für Autofans bestimmt ein cooler Termin am Wochenende. Ja, und das war's schon in der Ecke der Veranstaltung. Deswegen habe ich dieses Mal wieder 2 Lesetipps für euch mitgebracht, die wirklich spannende Texte sind, die wir aber hier so im Podcast nicht so richtig unterkriegen. Das eine ist der Klaus Lieske aus Ickern. Vielleicht kennen einige von euch den, er ist Apotheker und das schon ziemlich lange. Aber der ist nicht nur normaler Apotheker, sondern der hat auch ja einige Sachen selbst erfunden, zum Beispiel die Dschungelmilch. Ich habe mich mit ihm getroffen und mal über sein Leben, seine Kindheit in Ickern und seine ja, Passion zur Apotheke geschrieben. Und den anderen Text, den ich euch ans Herz legen möchte, stammt von unserer Volontärin Julia Segantini, die schon mal den Podcast hier gemacht hat. Sie hat Thomas Frauendienst getroffen, auch jemand, der in Castrop-Rauxel ziemlich bekannt ist. Er ist ein anerkanntes Missbrauchsopfer und hat viele, viele Jahre seine eigene Geschichte aufgearbeitet und recherchiert. Jetzt, nach vielen Jahren, beendet er dieses Kapitel in seinem Leben und stellt die Nachforschungen ein. Warum, das erfahrt ihr in dem Artikel, den wir euch verlinken. Ich kann ihn euch nur wirklich sehr ans Herz legen. Ich finde, Julia hat Thomas Frauendienst da auf eine wunderschöne Art porträtiert, die sehr lesenswert ist. Das war's für diese Woche dann wieder mit dem Podcast. Alle Themen, über die wir gesprochen haben, die verlinke ich euch. Und wie immer braucht ihr für einige Artikel einen RN-Plus-Zugang. Wenn ihr den schon habt, dann müsst ihr einfach nur draufklicken. Und wenn ihr den noch nicht habt, dann probiert den doch gerne mal aus. Das Abo kostet in den ersten 3 Monaten nur 3 Euro, also so viel wie 2 Kugeln Eis oder eine gute Tasse Kaffee. Mit dem Abo könnt ihr aber natürlich nicht nur die Texte lesen, über die wir hier im Podcast sprechen, sondern alle Texte in den Ruhrnachrichten. Mir bleibt nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen und ich hoffe, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung bei eurem Podcast-Player. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de oder ihr könnt uns auch einfach bei Instagram anschreiben. Da gibt es die Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel nämlich auch. Bis nächste Woche. Glück auf!